Warum die Weltreligionen immer voneinander separieren. Dass auch ohne weiteres Parallelen zugelassen werden können, erörtert Dr. Katharina Keming bei ihrem Vortrag in Ingolstadt. Die katholische Erwachsenenbildung hatte die Theologin, Philosophin und Buchautorin im April 2019 zu Gast. Christentum und Buddhismus, Jesus und Buddha. Keming vergleicht die Religionen am Beispiel der Bergpredigt, zeigt aber gleichzeitig auch Parallelen in den Lebenswegen Jesu und Buddhas auf.
Jesus war ein gläubiger Jude, der sich dem Haus Israel verbunden gefühlt hat und seine Botschaft auch zunächst auch an dieses Haus Israel gerichtet wissen wollte, der ein, ich würde sagen, Reformer war, dem es darum ging, wieder in das Herz der Religion zurückzukehren, also in das, was lebendig macht, was Kraft zum Leben gibt, was heilsam ist. Und wenn wir in den Buddhismus blicken, können wir sagen, Siddhartha Gautama, der Buddha. Im Buddhismus kann nämlich letztendlich jeder zu einem Buddha werden, aber historisch hat dann eben dieser eine Mann den Ehrentitel bekommen, war es ganz ähnlich. Er stammt aus der Tradition der vedisch-hinduistischen Religion, ist in ihr sozialisiert worden, hat sie auch nie als solches in Frage gestellt und trotzdem hat er neue Impulse gesetzt, weil es auch ihm um eine, ich würde sagen, Verinnerlichung des spirituell-religiösen Erfahrungsmomentes ging. Also es war weniger das Befolgen von Regeln und Riten, genauso wenig wie bei Jesus, sondern es ging darum, dass der einzelne Mensch etwas erlebt, etwas erfährt, was ihn trägt und was ihn durchdringt. Und ich würde sagen, bei beiden war letztendlich das Thema der Heil- und Ganzwerdung etwas, was im Zentrum ihrer Verkündigung stand. Diese Verkündigungen sind natürlich dann in der Sprache, im Duktus der jeweiligen Zeit und Kultur verfasst worden. Und deswegen haben wir quasi auf der dogmatischen Seite haben wir sehr unterschiedliche Systeme, aber ich denke, von dem, wenn wir nach innen gucken, gibt es durchaus Überschneidungen. Und das ist ganz interessant, weil auch wenn wir uns die Biografien dieser beiden Männer zunächst einfach mal anschauen, fällt auf, dass zumindest die Traditionen einen sehr ähnlichen biografischen Lebenslauf geschmiedet haben. Wir wissen von beiden historisch jetzt relativ wenig jenseits der religiösen Tradition. Aber wenn wir anschauen, Jesus, der in das Haus Davids hineingenommen wird, also in diese königliche Abstammung, aus der eben im Judentum der Messias kommen musste. In der indischen Tradition wird Buddha zu einem Königssohn gemacht. Wahrscheinlich war sein Vater kein König, sondern er war der Vorsitzende einer Räterepublik. Beide beginnen mit 30 Jahren ein völlig anderes Leben, lassen das, was sie bis dato traditionell getan haben, zurück. Jesus, der als wahrscheinlich Zimmermann den Beruf seines Vaters ausgeübt hat, beginnt nun als Prediger durch das Land zu ziehen. Und bei Buddha ist es das 29. Lebensjahr, von dem die hagiografische Biografie berichtet. Er verlässt heimlich diesen königlichen Palast, in dem sein Vater ihn mehr oder weniger eingesperrt hat, um ihn von Leid, von Tod, von Alter und Krankheit fernzuhalten. Und der 29-jährige Buddha lernt genau diese Dinge bei seinen nächtlichen Ausfahrten aus dem Palast kennen. Und er lernt noch etwas kennen, einen Menschen, der sich auf den Weg gemacht hat, das zu überwinden. Und das wird für Buddha der Impuls, rauszugehen, ein anderes Leben zu führen und sich diesem Streben zuzuwenden, das, was quasi Leid, Tod und das Schmerzhafte überwinden kann, tatsächlich auch selbst zu praktizieren. Interessant ist auch, dass uns in beiden Traditionen, ich sage das einfach nur ein bisschen vorweg, damit Sie auch sehen, wirklich, wo wir da auch Ähnlichkeiten haben, bevor wir da mal auf die Bergpredigt blicken. In beiden Traditionen beginnt die Erweckungsgeschichte beider Männer mit einer Versuchungsgeschichte. Und ich halte die für sehr spannend, wenn wir die auch wirklich psychologisch angucken. Denn es ist nämlich die Auseinandersetzung noch einmal mit dem eigenen Triebleben, mit allem, was sozusagen auch das Menschsein ausmacht. Und von beiden wird berichtet, dass sie diese Versuchung auch gut bestehen. Also Jesus, der vom Teufel in der Wüste versucht wird. Bei Buddha ist es Mara, der Gott des Bösen, der mit allen Mitteln versucht, ihn von seinem Streben der Erleuchtung abzuhalten, weil er weiß, wenn Buddha erfolgreich sein wird, dann wird er seine Macht brechen. Also mit dem Erfolg des Buddha wird eine andere Zeit beginnen, genauso wie in der christlichen Tradition eben mit dem Leben, mit dem Sterben und mit der Auferstehung Jesu eine neue Dimension in die Welt gekommen ist. Beide Männer werden in ihren Traditionen, auch das finde ich ganz spannend, mit einer ganz besonderen Geburt verbunden. Jesus jungfräulich, in der buddhistischen Tradition eine ähnliche Vorstellung. Der junge Buddha, der seiner Mutter quasi aus der Seite entsteigt, also auch eine ganz besondere Form einer nicht normalen Geburt. Hintergrund ist es, den Gläubigen schon mal zu versinnbildlichen, hier passiert etwas, was anders ist als das Normale. Interessant ist auch, wenn wir gucken, wir finden tatsächlich auch etliche Wundererzählungen in beiden Traditionen. Und da scheint es tatsächlich historische Einflüsse gegeben zu haben in diesem Kontext dessen, was indische und aber auch diese palästinensische Tradition erzählt hat. Wir haben das Wunder der Brotvermehrung in beiden Traditionen. Wir kennen die Geschichte vom Lauf über den See, also in dem Fall See Genezareth in der jesuanischen Tradition. In der indischen ist es der Lauf eines Jüngers über den Ganges. Das heißt, also das sind Geschichten, die müssen in einem kulturellen Kontext bekannt gewesen sein und mit bedeutenden Personen verbunden worden sein, weil man damit etwas ausdrücken wollte. Also das sind mal rein äußerliche Dinge, die wir heute wirklich historisch feststellen können. Es sind Menschen gewesen, denen es tatsächlich um eine innere Reform, um einen spirituellen Zugang zu dieser religiösen Erfahrungsdimension gegangen ist, die sie eben in ihrer Tradition dann sehr unterschiedlich mit ausgedrückt haben. Und ich habe es gerade vorhin angesprochen, ich würde sagen, das zentrale Thema, das Jesus und Buddha verbindet und das ja auch in der Bergpredigt ganz zentral im Vordergrund steht, ist dieses Thema der Heilwerdung. Also die Grundüberzeugung in beiden religiösen Traditionen ist, dass menschliches Leben immer auch ein gebrochenes Leben ist, ein Leben, das nicht heil, nicht ganz ist, das eben auch schmerzhaft ist, was mit der Conditio, mit der wir zu tun haben, einfach verbunden ist. Dass aber dieses Gebrochensein, dass dieses Schmerzhafte, was mit dem Leben auch verbunden ist, nicht die letzte Dimension ist, sondern dass es eben auch eine andere Erfahrungswelt gibt, etwas, was heilsam ist, was gut ist. Und das war, glaube ich, wirklich das, wovon beide überzeugt waren, dass der Mensch in diesem Leben Zugang zu dieser Dimension finden kann. Also auch Jesus war davon überzeugt, dass dieses heile Leben, dieses gute, dieses wirklich tief durchdrungene Leben nicht nur ein postmortaler Zustand ist, sondern dass es tatsächlich etwas ist, was im Hier und Jetzt erlebbar ist. Denn seine Grundidee, dass dieses Gottesreich auf der einen Seite sich vollenden wird in der Zukunft, dass es aber bereits im Hier und Jetzt angebrochen ist, das ist etwas, was sehr stark auch an diese buddhistische Idee erinnert, dass dieses Erwachen eine Erfahrung ist, die der Mensch in diesem Dasein auch erleben kann. Und ein zentraler Punkt eint beide auch in diesem Kontext dessen, was heil macht. Es ist die Erkenntnis, dass die zu starke Egozentrierung, also nur sozusagen, wo der Mensch um sich selbst kreist, dass das diesem Heil sehr entgegengesetzt ist. Und darum fordern auch beide in ihren Traditionen immer wieder zum Aufbrechen von dieser Egozentrierung. Und das hat jetzt nichts damit zu tun, dass man nicht gut bei sich sein soll, sondern eben nicht nur um sich selbst kreisen soll. Und das ist ganz wesentlich in der buddhistischen Tradition, war eben eine Grundidee, immer, dass der Mensch mehr ist als dieses Ich, das sich nach buddhistischer Vorstellung eben aus verschiedenen Faktoren konstituiert, dass es etwas gibt, was jenseits dieses Ichs ist, nur das ist nicht benennbar. Das ist eine Dimension, die erlebt und erfahren werden muss. Und das war in der buddhistischen Tradition der entscheidende Punkt, um eben dann tatsächlich auch eine andere Haltung an den Tag legen zu können. Ich sage Ihnen das jetzt nur im Vorfeld, weil wenn wir die Buddhisten, also wenn wir diesen Blick auf die Bergpredigt werfen, dann ist ganz entscheidend, es geht eben um eine andere innere Haltung, aus der heraus dann das, was in der Bergpredigt scheinbar oft so als Forderungen steht, nicht mehr ein Soll und ein Muss ist, sondern es ist eine logische Konsequenz einer anderen inneren Haltung dem Leben gegenüber. Und bei Jesus haben wir im Prinzip etwas Ähnliches. Auch bei ihm ist ganz klar diese Fixierung auf diese Egozentrierung, auf das Enge, das schmal macht, wo ich nicht rauskomme, wo ich den anderen nicht im Blick habe, das ist destruktiv. Und Sie kennen viele von diesen Gleichnissen, wo es dann heißt, das Weizenkorn muss sterben, zu leben. Also etwas muss transformiert werden. Oder die Aufforderung, wer mein Jünger sein will, verleugne sich selbst. Man hat diesen Gedanken der Selbstverleugnung in der christlichen Tradition leider sehr oft, finde ich, in einer sehr unguten Weise interpretiert, sodass der Mensch, der Einzelne, ist überhaupt nicht wichtig, er hat sich aufzuopfern. Das ist meines Erachtens überhaupt nicht das, was Jesus meint, sondern es geht um diese Fähigkeit zur Transformation, offen zu sein für diesen anderen Anspruch, aus dem heraus dann, nämlich das möglich ist, was eigentlich das zentralste Gebot bei Jesus ist, die Feindesliebe, die aber nur klappt, wenn eine Selbstliebe da ist. Also liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ohne die gute Selbstliebe funktioniert nämlich die Feindesliebe nicht. Das hat man leider, finde ich, sehr oft unter den Tisch fallen lassen. Und das ist auch etwas, was in der buddhistischen Tradition wichtig ist. Ich muss mich auch ernst nehmen, also dieses vom kleinen Ich einmal Abstand zu nehmen, heißt eben nicht, dass ich mich nicht in den Blick nehmen darf. Und Buddha sagt immer wieder, vernachlässig deine Aufgabe nicht, dich auch um dich gut zu kümmern, nur dann bist du fähig, auch nach außen zu treten und offen zu werden. Wenn wir jetzt auf die Bergpredigt blicken, in der christlichen Tradition, Sie kennen diesen Text, der ist etwas mehr als nur die Seligpreisungen. Es ist ein relativ umfangreicher Textkorpus, der bei Matthäus und bei Lukas überliefert wird. Ich kann Ihnen jetzt nicht alle Gedanken der Bergpredigt präsentieren und darum habe ich mich auf 3 zentrale Gedanken fokussiert, von denen ich finde, da kann man auch wirklich von der buddhistischen Seite sehr, sehr gut mit draufblicken. Das eine ist nämlich dieses Thema der Nächsten- und der Feindesliebe, der wirklich sehr zentral in der jesuanischen Ethik auftaucht, von dem ich finde, das ist einer der zentralsten Gedanken überhaupt, der allerdings auch die größte Herausforderung ist, würde ich sagen, in der in der Geschichte des Christentums viele Menschen gescheitert sind. Weil mit der Feindesliebe ist es natürlich etwas schwieriger. Wie man da eher hinkommt, das finde ich ganz spannend, wenn man in den Buddhismus blickt, wo dieser Gedanken der Feindesliebe genauso zentral im Mittelpunkt der Ethik steht. Also auch für Buddha ist dieser Gedanke, den Feinden nicht das Gleiche zu vergelten, also mit Feindschaft, sondern mit Empathie und Liebe zu begegnen, etwas ganz, ganz Zentrales. Ein zweiter Gedanke, den ich sehr spannend finde, der natürlich hiermit anknüpft, ist diese Lehre vom Nicht-Vergelten und Nicht-Urteilen, also Urteilsenthaltung zu üben, als etwas, was diesem Friedfertigwerden durchaus sehr entgegenkommt. Und das ist etwas, was alle spirituellen Traditionen erkannt haben. Je mehr es mir gelingt, meinen emotionalen Haushalt etwas zur Ruhe zu bringen und nicht in jede Form der Bewertung einzusteigen, desto mehr beruhigt mich das und desto entspannter kann ich auch mit anderen Menschen umgehen. Und der letzte Aspekt ist eben diese Idee der rechten Sorge, diesen wunderschönen Bild und Gleichnis von den Vögeln und von den Lilien auf dem Felde thematisiert wird, wo Jesus sagt, ne, eigentlich geht es darum, in diesem Augenblick zu sein. Und auch das ist ein Gedanke, der in der buddhistischen Tradition eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt. Und wie gesagt, der Sinn, mal aus der buddhistischen Tradition mit drauf zu blicken, ist eigentlich nur der, dass wir hier in der Bergpredigt, finde ich, ein wahnsinnig schönes, eine Lebenslehre haben für ein gutes, für ein gelingendes Leben. Aber wir oft merken, ups, da stolpern wir, weil wir nicht so richtig wissen, wie wir mit diesen Gedanken, wie wir sie integrieren können. Und der Buddhismus hat eben einen Aspekt sehr stark auch in seiner Tradition kultiviert. Das ist tatsächlich die Praxis der Einübung, also der Haltungsänderung. Und von dort einfach mal da drauf zu gucken, kann meines Erachtens durchaus ganz hilfreich sein. Interessant ist, dass wir in beiden Traditionen diese Grundlage der Ethik eigentlich wirklich mit einem zentralen Element verbunden haben, nämlich mit dem, was man mit der goldenen Regel umschreibt, nämlich diese Voraussetzung, dass die Ethik immer quasi etwas Zwischenmenschliches ist. Was ich nicht will, dass man mir tut, das soll ich halt auch keinem anderen tun. Da braucht es noch gar keine großen transzendenten Begründungen, sondern es ist eine sehr basale Voraussetzung. Ich weiß relativ gut, dass ich nicht vorsätzlich betrogen werden will, gedemütigt werden will, also sollte ich es unterlassen. Bei Buddha heißt es, ich darf Ihnen mal den gleichen Satz zitieren, also wirklich auch die Grundlage seiner Ethik. Alle Gegenden habe ich durchwandert, fand aber nichts, was einem Menschen lieber wäre als sein Selbst. So ist in jedem einzelnen Falle den anderen ihr Selbst lieb, deshalb bereite man keinem anderen Qual aus Liebe zum eigenen Selbst. Also was du nicht willst, dass man dir tut, das füg auch keinem anderen zu. Wenn wir ein Stück weiter gucken im Text, heißt es, wenn jemand mit dir rechten will und dir deinen Rock nehmen will, dem gib auch deinen Mantel. Und wenn dich jemand nötigt, eine Meile mitzugehen, so geh mit ihm zwei. Gib dem, der dich bitte, und wende dich nicht ab von dem, der etwas von dir borgen will. Und wenn Jesus hier nun auffordert, also nicht nur die eine Meile, die eingefordert werden konnte, mitzugehen, sondern noch eine, dann wird das natürlich etwas machen. Zunächst natürlich irritiert ist die Hörer, aber wenn sie sich einmal praktisch auf so etwas einlassen, wird es wahrscheinlich bei dem, der einfordert, auch etwas machen. Es wird ihn sehr irritieren, denn sie tun etwas, was freiwillig ist, was vorher erzwungen war. Und hier ist tatsächlich etwas, wo es darum geht, aus einer anderen Haltung einem Menschen gegenüber auch natürlich etwas zu verdeutlichen. Es ist nicht mit Gewalt, es ist eine andere Zugangsweise, die vielleicht dazu führt, dass der andere tatsächlich noch einmal darüber nachdenkt. Also modern würde man sagen, eine paradoxe Intervention. Also es ist gerade nicht die Schwäche, die hinter dem Gewaltverzicht steht, sondern eine andere innere Haltung, in die man sich aber einüben muss. Und das ist jetzt das Entscheidende. Im Leben und in der buddhistischen Tradition hat man hier eben sehr stark über die meditative Praxis versucht, wirklich eine Haltungsänderung vorzunehmen, indem man zum Beispiel in einer Form der buddhistischen Meditation, wo es um das Kultivieren von Liebe und Mitempfinden ging, angefangen hat, als erstes mal einen Zustand zu vergegenwärtigen, in dem es einem selber gut geht. Und aus diesem Gefühl des Wohlgegründetseins, dieses sich wirklich wohlzufühlens, wird in dieser Meditation an einen Menschen gedacht, mit dem man positiv verbunden ist. Also jemand, der einem vielleicht etwas Gutes getan hat. Und diesem Menschen wird der Wunsch geschickt, möge es dir eben auch gut gehen, mögest du glücklich sein. Und zwar nicht nur so als ein Hingeplapper, sondern man dringt in dieses Gefühl ein, wie es sich wirklich anfühlt und versucht, das dem anderen wirklich zuzuschicken. Und diese Meditation geht so weit, dass sie dann eben am Ende bei einem Menschen endet, den wir nicht unbedingt mögen. Und das kostet viel an Kraft und Energie. Und es ist ein immerwährender Prozess der Einübung in dieses Gefühl des Mitempfindens, auch für einen Menschen, der uns gerade eben nicht wohlgelitten ist. Also meistens fällt es ja unheimlich leicht, Mitempfinden mit jemandem zu haben, den wir mögen, dem es vielleicht schlechter geht als uns und der uns sympathisch ist. Und das Spannende in der buddhistischen Tradition ist, dass dieses Gefühl des Mitempfindens eben nicht nur als Mitempfinden kultiviert wird, sondern es gibt eine quasi Meditationsform, wo noch ein anderes Gefühl kultiviert wird, das sehr hilfreich ist, wenn es dann letztendlich auch ums Mitempfinden geht, nämlich die Mitfreude. Weil viele Menschen müssen nämlich feststellen, Mitleid geht sogar halbwegs leicht, weil dem anderen geht es ja schlechter. Aber die Mitfreude heißt, ich freue mich für jemanden über etwas, was er hat, was ich vielleicht nicht habe. Und auch das ist ein Gefühl, dem anderen etwas zu gönnen, das Herz zu öffnen. Und mit solchen Formen der Meditation, die wirklich in der buddhistischen Tradition, und das muss man jetzt auch mal ganz klar dazu sagen, primär von den Mönchen und Nonnen geübt wurden und weniger von den Laien, hat man versucht, eine innere Geisteshaltung herzustellen, die es dann eben ermöglicht, aus diesem Gefühl der Empathie und der Herzensöffnung auch mit Menschen umzugehen, in einer nicht aggressiven Art und Weise, die uns halt nicht immer wohlgelitten sind. Also dieses Gefühl oder dieses Wissen der Feindesliebe ist ein langer Einübungsprozess, der auch voraussetzt, dass ich mit mir selbst halbwegs im Frieden bin. Also der Frieden im Außen ist nach buddhistischer Überzeugung eigentlich nur dann zu erreichen, wenn ich mit mir selbst im inneren Frieden bin. Jesus hat einen anderen Weg. Er war überzeugt, dass es tatsächlich aus diesem Gefühl dieser tiefen Liebe der Verbundenheit geht. Ich habe den Gedanken dieser Lehre des Nichturteilens mit angesprochen. Einer der zentralen Gedanken auch in der Bergpredigt. Sie kennen alle diesen Satz bei Matthäus 7,1. Ich lese ihn nochmal vor. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn nach welchem Recht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden und mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Also wir sollen Abstand nehmen vom Urteilen. Jesus ist es hier sicherlich nicht um das Gerichtswesen gegangen. Das wird sehr deutlich, auch wenn wir seine Botschaft anschauen. Die lässt sich immer so schön unterteilen, gebt Gott, was Gottes ist und dem Kaiser, was des Kaisers ist. Es ist nicht die Frage einer öffentlichen Gerichtsbarkeit. Hier geht es wieder eigentlich um eine viel tiefere Dimension, nämlich nicht, ich würde sagen, nicht in dem Sinne nur des Urteilens, sondern eigentlich des Vorverurteilens, also unsere Bilder, Konzepte, mit denen wir eh schon wissen, was denn Sache ist. Und hier sagt Jesus, das ist schon fast buddhistisch, so wie wir eben auf die anderen zugehen, das Ganze kommt auf uns zurück. Das ist im Buddhismus die klassische Karma-Lehre. Das Karma im Buddhismus ist eben nichts, was von außen kommt, sondern es ist ein Ursache-Wirkungsprinzip. So wie ich handle, so wird diese Handlung auf mich zurückfallen. Gutes Handeln positiv, negatives Handeln eher negativ. Und für Buddha war eben auch einer der klassischen Grundgedanken, das ganze Problem beginnt nicht erst mit den Taten, wie wir mit den anderen konkret umgehen, sondern es beginnt mit unseren Gedanken. Und das ist etwas, was wir auch in der Bergpredigt immer wieder erkennen, dass Jesus seine Hörer und Hörerinnen ermahnt, eigentlich auf ihre Gedanken zu achten, weil die sind die Grundlage für alles, was dann folgt. Und wer seine Gedanken ordnet, wer seine Gedanken kennt und wer es eben auch schafft, rechtzeitig aus den eher destruktiven auszusteigen, kann ganz anders im Außen auch agieren. Und das ist etwas, was sich dann auch, finde ich, sehr schön mit diesem Gedanken von der rechten Sorge verbinden lässt. Ich möchte Ihnen diese schöne Stelle nochmal vorlesen aus Matthäus 6,25, wo es heißt, darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel unter dem Himmel an, sie sehen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Das werden Sie natürlich sagen, naja, super, mit der Haltung in unserer Gesellschaft kommen wir nicht weit. Altersvorsorge, es wird überall thematisiert. Worum geht es Jesus? Es geht ihm, glaube ich, weniger um dieses Thema, denn ansonsten würde er uns dann nicht auch im Gleichnis von den klugen und von den törichten Jungfrauen die Klugen als diejenigen präsentieren, die vorgesorgt haben, sie haben nicht ausreichend Öl mit dabei, während die anderen da sitzen und feststellen, sie haben irgendwann kein Öl und können den Bräutigam nicht empfangen. Also die Grundvorstellung, dass wenn wir nur immer mehr machen, dann könnten wir immer länger, wir hätten es alles in der Hand. Das funktioniert bekanntermaßen nicht wirklich. Und darum sagt Jesus, haltet einmal inne und schaut einmal, also es gibt im Leben vieles, was nicht der kompletten Planung unterworfen ist und trotzdem funktioniert, weil es in dieser Schöpfung des Vaters alles auch seinen Platz hat. Bleibt einmal in diesem Augenblick, in diesem Moment und nehmt euer Leben jetzt wahr. Also die Vögel und die Lilien, die kümmern sich bildlich gesprochen nicht und sie fallen trotzdem nicht gleich tot vom Himmel. Sie finden etwas zu fressen, also in einem übertragenen Bilde. Haltet inne und nehmt mal Abstand von dieser Idee, dass wenn ihr alles an Vorsorge betreibt, hättet ihr mehr an Qualität im Leben und vor allem, ihr könntet es unendlich ausdehnen. Dieser Plan wird nicht aufgehen. Und in der buddhistischen Tradition ist das eigentlich genau dieser Gedanke, der heute sehr populär ist, der mit diesem Begriff der Achtsamkeit umschrieben wird. Also Achtsamkeit, die meint, im Hier und Jetzt wahrzunehmen, was tatsächlich im Augenblick auch ist, was mich jetzt im Moment auch angeht. Also mit einer Haltung durch das Leben zu laufen, die nicht ausschließlich im Morgen unterwegs ist, sondern wirklich immer wieder dieses Gerichtetsein auf diesen Moment, auf die Zeitspanne, in der ich jetzt tatsächlich lebe, agiere und auch gestalterisch tätig sein kann. Also nicht auf die Zukunft hin und in der Zukunft, weil ich nur in der Zukunft denke und bin, völlig zu vergessen, was jetzt eigentlich ist. Und damit entrinnt mir das Leben, weil wenn ich in der Zukunft bin, muss ich ja genauso weiter agieren. Ich bin nie in diesem Augenblick. Und für Jesus war ja dieser Augenblick, dieses im Hier und Jetzt sein, wo der Mensch aus einer inneren Liebe heraus sich selbst und seinem Mitmenschen gegenüber begegnet, genau der Ort, wo sich das Himmelreich, wo sich dieses Gottesreich manifestiert. Also im Hier und Jetzt ist das Gottesreich nach Jesus Überzeugung bereits angebrochen, wenn wir aus dieser Liebe heraus leben. Also wenn wir mit einer anderen Haltung im Hier und Jetzt unterwegs sind. Und diese Haltung ist eben etwas, was man einüben kann. Und wie gesagt, im Buddhismus hat man sehr viel mit dieser Achtsamkeitspraxis auch da versucht zu üben. Und diese Bereicherung und Offenheit lässt uns eben wieder anders unser Leben erfahren und gestalten. Und es erschließt sich dann die Dimension des Göttlichen. Also wie gesagt, für Jesus ist ganz klar, das Gottesreich ist angebrochen, wo Menschen mit diesem offenen Herzen sich untereinander begegnen. Ich hoffe, ich konnte Ihnen ein paar so kleine Gedanken, Impulse vermitteln, warum ich glaube, dass es durchaus ein Gewinn sein kann, mal vom Buddhismus her, hier insbesondere natürlich auch von der buddhistischen Praxis, auf die Bergpredigt zu schauen. Religionen können sich wechselseitig bereichern, sie müssen nicht immer nur in Konkurrenz stehen. Und ich finde, gerade hier von der jesuanischen Ethik und auch von der buddhistischen her gibt es einfach unheimlich viele schöne Berührungspunkte und synergetische Effekte, wo es eben schön und gut gemeinsam weitergehen könnte. Ich bedanke mich.
Vielen Dank, Dr. Katharina Kieming, Theologin und Philosophin aus Augsburg. Sie ist Autorin mehrerer Bücher und außerordentliche Professorin an der Uni Augsburg. Ihr Schwerpunkt ist die Spiritualität im Christentum und in den östlichen Religionen. Sie hörten eine gekürzte Version des Vortrags in einem Podcast der katholischen Erwachsenenbildung Ingolstadt. Redaktion: Christina Heselhaus.